Ja, herzlich willkommen zum kapiert.de Podcast. Mein Name ist Alexandra von Plüskow-Kaminski. Ich bin Lehrerin und Mutter von zwei Teenagern. Und ich bin heute hier mit Christian Solmecke. Christian, du bist Rechtsanwalt und Legal Tech Unternehmer und du bist auch Jura-YouTuber. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das hat schon eine längere Vorgeschichte. Ich habe mir mein Jurastudium verdient als Nachrichtensprecher bei WDR 2. Das ist hier im Westen sozusagen der Sender, für den damals mein Herz gebrannt hat. Und ich wollte immer Journalist werden eigentlich. Aber um Journalismus damals studieren zu können, brauchte man ein Abi von 1,0. Das war schon heftig. Das hatte ich damals nicht. Und deswegen habe ich dann gedacht, dann machst du erstmal Jura. Mit Jura kann man alles machen nachher, da kann man auch noch in Journalismus reingehen. Dann folgten einige Auslandsaufenthalte, unter anderem habe ich in Belgien in Löwen studiert und mich dann auf IT und Medienrecht spezialisiert und fand dann den Beruf des Anwalts so cool, dass ich gedacht habe, dann machst du das auch mal eine ganze Ecke. Naja, und über diesen Anwaltsberuf und meine Leidenschaft zu den Medien ist es dann auch so gekommen, dass ich alles mal ausprobiert habe, was da war, unter anderem auch YouTube, und wir konnten es jetzt in den letzten 11 Jahren immerhin auf 850.000 Follower bringen. Also jeden Tag kommt da ein kleines YouTube-Video und wir haben so am Tag rund 150.000 Zuschauer. Ist also wirklich ein kleines Medienunternehmen, was wir da neben der Kanzlei noch geschaffen haben.
Ja, also ich sagte ja vorhin schon, selbst in meinem Haushalt bist du bekannt. Ich fand das sehr spannend im Vorhinein. Wir führen ja das Interview zu dem Buch WTF, So tickt das Netz. In dem hast du neben Tobias Schrödel und Nora Wunderlich einen detaillierten Blick auf das Internet geworfen. Wie bist du denn eigentlich zu dem Buch gestoßen?
Also ich selbst bin seit 10 Jahren immer wieder Rechtsexperte im Fernsehen bei Stern TV, RTL. Und wenn es um rechtliche Themen geht, geht es oft auch um Internetthemen. Und bei den Internetthemen ist Tobi Schrödel wiederum der Experte. Und dann kann man schon schnell eins und eins zusammenzählen. Wir saßen also irgendwann eines Abends gemeinsam in der Garderobe von Stern TV, unterhielten uns. Wir kennen uns also jetzt auch schon jahrelang sehr gut. Und er sagte, du pass mal auf, Christian, ich habe schon lange eine Buchidee, dass ich die Alltagsthemen des Internets, mit denen sich Kinder und Eltern auskennen müssen, mal von 3 Seiten beleuchten, aus psychologischer Sicht, aus IT-Sicht und aus rechtlicher Sicht. Das wäre mal ein Novum und das Ganze noch in verständlicher Sprache. Und ich habe mit dem Arena Verlag auch einen Verlag, der genau diese Zielgruppe anspricht. Können wir da mal was gemeinsam machen? Ja, und dann habe ich nicht lange gezögert und gesagt, alles klar, Tobi, lass uns ein Buch zusammenschreiben. Ja, und das ist jetzt draus geworden.
Ja, ich war auch ganz begeistert. Mit Tobias Schrödel habe ich schon gesprochen. Und was mich interessiert ist, was macht für dich eigentlich das Thema Internet und Recht so spannend?
Naja, das Thema Internet hat schon tatsächlich unser Zusammenleben ja auch ein bisschen verändert. Oder ein bisschen ist gut, sehr viel verändert. Wenn ich früher jemanden beleidigt habe beispielsweise oder gemobbt habe, dann waren das vielleicht noch 10, 20 Leute drumherum maximal, die sowas mitbekommen haben. Heute reden wir nicht mehr von 10, 20 Leuten, sondern von 10, 20.000. Je nachdem, wie hart das Mobbing beispielsweise ist. Und einer meiner ersten Fälle, den ich hatte vor, ich glaube, 16 Jahren, als ich Anwalt geworden bin, war ein Fall, der hat sich an einer Schule in Hagen abgespielt. Ich war erst Anwalt in Gevelsberg, bei Wuppertal ist das, und in Hagen ist ein Kind so gemobbt worden, dass es sich überhaupt nicht mehr getraut hat, zur Schule zu gehen. Und wir sind dann als Anwälte eingeschaltet worden, um zu gucken, was kann man denn machen. Und tatsächlich haben die das Kind so entstellt und entfremdet, dass es so aussah immer wie ein Zombie. Und wir haben dann den Tätern, das waren dann Schüler, Mitschüler, die Polizei nach Hause geschickt, und siehe da, danach ist das Kind nie wieder gemobbt worden. Aber es zeigt, welche Dimensionen es hat, wenn man im Internet eine Tat ausführt. Es wird alles verzehnfacht, verhundertfacht, vertausendfacht, wenn das Mobbing oder die Beleidigung oder die Straftat groß genug ist. Und das macht die Besonderheit aus im Spannungsfeld Internet und Recht, in meinen Augen jedenfalls.
Ich selbst habe vor Jahren einmal eine Informationsveranstaltung von Seiten der Polizei besucht, wo dann eben auch, das war eine Veranstaltung für Eltern. Aus deiner Sicht, warum ist es so wichtig, dass sich Eltern und Teenager, Jugendliche, mit den Themen Recht und Internet auskennen sollten?
Naja, man muss schon wissen, wie man reagieren soll, wenn irgendwas schief läuft. Da gibt es eine Altersklasse, da sind jetzt unsere Kinder wahrscheinlich genau drin, 13, 14, 15, 16, 17. Da testet man sich noch aus, da werden Bilder in WhatsApp gepostet, die da besser nicht hingepostet werden sollten. Und dann sollten Eltern schon wissen, wie reagiert man schnell, damit etwas nicht weiter verbreitet wird. Bei uns ist zum Beispiel so, je eher ich einen Fall in die Hände bekomme, umso schneller kann ich auch eine Weiterverbreitung von Bildern stoppen. Beispielsweise haben wir, das sind dann eher so die 17-, 18-Jährigen, immer mal wieder so Bilder, da ist dann in der Damenumkleide fotografiert worden, irgendjemand nackig oder sowas, das passiert tatsächlich. Und die Bilder werden dann rumgeschickt und sind dann der große Hit unter den Jugendlichen, kann man sich sicherlich schon vorstellen. Und je eher ich das in die Finger bekomme, umso schneller kann ich das stoppen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man darüber informiert ist, welche Möglichkeit man hat. Man muss auch wissen, dass es seitens der sozialen Netzwerke Pflichten gibt, sowas innerhalb von 24 Stunden zu löschen beispielsweise. Weiß man das aber alles nicht, naja, dann weiß man gar nicht, wohin man sich wenden soll, ist total hilflos. Und das ist ja auch schade, denn es gibt so gute Möglichkeiten und die sollte man unbedingt auch nutzen.
Auf das Thema Bilder kommen wir ja später nochmal zu sprechen. Ich fange jetzt an, also es ist ja wirklich ein sehr facettenreiches Buch, das ihr da geschrieben habt. Ich fange jetzt an, so wie bei Tobias Schrödel, mit dem Thema Social Media und interessiere mich jetzt besonders für das Thema Werbung. Das ist ja ein Klassiker. Was muss ich denn hier beachten?
Boah, das war auch wirklich eine komplizierte Geschichte. Da geht es darum, wenn man Influencer ist oder nicht mal Influencer ist, aber nur viele Follower möglicherweise hat oder wenn unklar ist, ob man schon als Influencer bezeichnet werden kann, wann man ein Posting als Werbung kennzeichnen muss. Das ist so die große, große Frage. Und da gab es zuletzt ein bekanntes BGH-Urteil. Da ging es um die Casey Hummels. Die hat 660.000 Follower und Leonie Hanne. Die hatte damals 1,7 Millionen Follower und jetzt hat sie 4 Millionen Follower auf Instagram und immer wieder die Frage, ab wann müssen diese ja zweifelsohne bekannten Influencer es als Werbung kennzeichnen, wenn sie sich mit der neuesten Handtasche ablichten lassen und das dann verbreiten. Und da hat der Bundesgerichtshof ein Machtwort gesprochen, da hat er gesagt, naja, so große Influencer, da weiß man eigentlich immer, dass die auch werbend unterwegs sind. Die müssen nicht zwingend das Ganze kennzeichnen. Aber bei kleineren, wo unklar ist, in welchem Zusammenhang die mit der Marke stehen, die müssen dann das Ganze als Werbung kennzeichnen, wenn sie das Produkt kostenlos erhalten haben oder irgendwie daran mitverdienen. Also habe ich nur 1000, 2000 Follower beispielsweise und kriege von Adidas Geld dafür, dass ich die neuesten Sneaker anziehe oder dafür, dass ich sie mal ausprobiere und nur in die Kamera halte, dann muss ich es als Werbung kennzeichnen. Da gibt es auch ein neues Gesetz, das Influencer-Gesetz, das kommt am 28. Mai 2022 und das regelt das nochmal ganz genau. Das ist im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, wann muss ich was als Werbung kennzeichnen? Also, das war lange umstritten. Jetzt kann man sagen, habe ich das alles selber bezahlt? Habe ich das auch alles privat? Muss ich auch nichts kennzeichnen? Dieser Wahnsinn, dass jetzt alles als Werbung gekennzeichnet wird, hört damit vielleicht auf. Und ein letztes noch, wenn ich es kennzeichne, dann bitte am Anfang und mit den Worten Anzeige und Werbung. Nichts Englisches, nicht sponsored by oder sowas. Das akzeptiert der Bundesgerichtshof nicht. Das muss Deutsch sein, Anzeige, Werbung und ganz am Anfang, dass jeder weiß, hier ist ein werbender Content. Ich muss gar nicht erst weiterlesen.
Ich habe ja auch noch mal ein Thema, das Thema Fake News. Das ist
Ja.
ein ganz bekanntes Thema auch im Unterricht. Also damit beschäftigen wir uns ja sehr häufig. Für mich ist interessant der Aspekt, was ist denn mit dem Thema Lügen? Ist Lügen im Netz strafbar?
Interessanterweise ist das nur in Ausnahmefällen strafbar. Ich darf lügen, bis sich die Balken biegen. Ja, das ist wirklich wahr. Sofern ich diese Lügen nicht über irgendwelche Organisationen, also GmbHs und Personen verbreite. Wenn ich jetzt über dich irgendwelche Lüge verbreite und sage, die ist gar keine Lehrerin, dann wäre das eine klare Lüge. Ja? Und du, die ist auch dem Beweis zugänglich. Du könntest beweisen, hier ist mein Staatsexamen, habe ich gemacht, ich bin Lehrerin. Ja? Dann könntest du was dagegen tun. Dann wäre das eine Lüge gegen deine Person und dagegen könntest du vorgehen. Wenn ich aber sage, die Erde ist eine Scheibe, dann darf ich das machen. Dann ist das Fake News, die Erde ist mit aller Wahrscheinlichkeit keine Scheibe, aber dagegen kann man nichts machen. Und es gibt auch immer wieder Leute, ja, die kommen viel aus dem rechten Spektrum, die sagen, die Zahl der Ausländer in Deutschland hat sich im letzten Jahr verdoppelt beispielsweise. Das ist Fake News, das stimmt nicht. Ja, die behaupten das einfach, aber auch dagegen kann man nichts machen. Es wird immer wieder überlegt, können wir das nicht irgendwie eindämmen? Das ist doch irgendwie nicht gut, dass die das verbreiten, aber Artikel 5 unseres Grundgesetzes regelt die Meinungsfreiheit und da kann man tatsächlich sehr vieles sagen, was nicht gegen gewisse Organisationen und gewisse Menschen geht und so traurig es ist. Theoretisch kann man auch sagen, die Zahl der Ausländer hat sich verdoppelt, selbst wenn es nicht wahr ist. Erst in dem Moment, wo es Erregung öffentlichen Ärgernisses wird, dann könnte man was tun, aber ist sehr selten der Fall. Also kurzum, gegen Fake News ist schwierig, was zu machen.
Wir hatten ja jetzt eben auch so das Thema Social Media, Fake News angerissen, ganz kurz auch das Thema Mobbing. Für mich ist natürlich als Mutter auch immer wieder interessant, inwieweit hafte ich für meine Kinder. Ich kriege ja sicherlich nicht immer alles mit, was sie da im Netz so treiben.
Nee, das stimmt. Da habe ich auch tatsächlich einige Fälle. Da hat letztens jemand ein In-App-Käufe getätigt in so einem Schlumpfspiel und der hat Schlümpfe für 2.500 Euro gekauft, war ein 13-Jähriger, ja. Der dachte, das wäre Spielgeld, war aber von der Kreditkarte der Mutter. Und hier konnten wir allerdings nachweisen, dass der Filius sich die Kreditkarte gemopst hatte, die eingegeben hatte, schon zu früheren Zeiten mal, jetzt nicht bezogen auf diese Aktion. Und dann konnte die Mutter sagen, ich genehmige das nicht. Und dann war der Vertrag unwirksam gegenüber Google, weil das lief über den Google Play Store. So, das heißt, sie hat die 2.500 Euro wiederbekommen. Ansonsten, wenn es nicht, also Kinder dürfen ja keine Verträge schließen, insofern die sind immer schwebend unwirksam, es sei denn, sie sind Stellvertreter der Eltern, wenn die Eltern den Kindern bewusst einen Account überlassen und die Eltern wissen, dass da Bezahldaten hinterlegt sind, dann kann es schon mal sein, dass die Eltern auch dafür gerade stehen müssen, was die Kinder gemacht haben. Und dann gibt es noch das andere, dass die Kinder im Netz jemanden beleidigen oder verletzen oder irgendjemandem was kaputt machen im Internet, weil sie den neuesten Minecraft-Server löschen und wirklich ihren Schaden, weil sie eben Items bei Clash of Clans klauen, ja, was die Kids so spielen halt. Also wenn da solche Schäden angerichtet werden, dann ist das Kind selbst dafür verantwortlich. Ab 8 bis 18 Jahre und dann haftet das Kind selbst, aber nicht die Eltern unbedingt. Wenn es einsichtsfähig genug ist, wenn das Kind so reif ist, dass es checkt, oh, hätte ich eigentlich nicht tun dürfen, dann wird es verklagt und dann fragen sich viele, ja gut, hat doch kein Geld das Kind. Macht nichts, man hat 30 Jahre lang Zeit von dem Kind das Geld einzufordern. Meistens bezahlen es dann die Eltern, aber theoretisch können die Kinder verklagt werden. Kommen wir dahin, dass die Kinder keinen Fehler gemacht haben oder das nicht einsehen konnten, dann wird die Frage von Juristen gestellt, okay, haben Eltern möglicherweise ihre Aufsichtspflicht verletzt? Ist aber in der Regel auch nicht der Fall. Ich kann meine Kinder schon alleine am Handy spielen lassen, wäre ja auch noch schöner. So viele Stunden, wie die am Handy sitzen, kann ich gar nicht daneben sitzen. Ich sehe es ja bei meinem Sohnemann, ja, jede freie Minute hängt er am Handy. Wenn ich da immer nicht neben sitzen würde, würde ich ja wahnsinnig werden. Also eher selten, dass da Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzen. Sehr selten.
Fotos. Viele Jugendliche veröffentlichen ja auch Fotos im Netz. Was soll man dabei beachten?
Naja, ein Foto ohne Zustimmung des Fotografierten ist nahezu immer eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das ist ganz wichtig. Der kann sich dagegen wehren. Außerdem kann es sogar noch ein Datenschutzverstoß sein. Dann ist wichtig, dass auch Fotos, das wird das alles nochmal verschlimmern, in die Intimsphäre eindringen können. Ich hatte vorhin mal Bilder, die jemand nackt fotografierend zeigen oder ich habe auch immer mal wieder so Rachefotos gehabt. Dann haben sich ein Pärchen, als sie noch zusammen waren, irgendwie beim Sex gefilmt und nachher stellt der Junge das dann online. Ja, das verschlimmert das Ganze und ist sogar eine Straftat. Ja. Ansonsten muss man bei heimlichen Aufnahmen vorsichtig sein. Also was sicherlich schon mal ist, dass es so Fotos von einer Party gibt, einer liegt besoffen in der Ecke, das wird gefilmt, das geht nicht. Oder, ja, was war denn letztens noch, da hat mir mein Sohn eine Aufnahme gezeigt, die hat er von seinen Freunden geschickt bekommen per WhatsApp und die hatten Folgendes gemacht, die hatten sich irgendwie, waren Eis essen, hatten sich so einen Becher Sahne gekauft und einem anderen einfach von ihren Kumpels so die ganze Sahne ins Gesicht geschüttet. So, und das wurde gefilmt und ging in der Schule rum. Habe ich gesagt, das geht nicht, ja, das ist eine Beleidigung, ist eine Straftat, sowieso ist eine Beleidigung für das Kind, ja, dass hier mit Sahne vollgeschüttet worden sind, alle machen sich lustig und Kind hätte sich dagegen wehren können. Hat dann am nächsten Tag sich anderweitig gewehrt und einen Eimer Wasser dem Film dann über den Kopf geschüttet. Ich glaube, dann waren die wieder quitt. Auch schön, so haben die es gelöst. Rechtlich wäre es ein bisschen anders gelöst worden. Er hätte sich gegen dieses Sahnebild oder dieses Sahnevideo wehren können.
Okay. Das Thema Bilder ist ja auch immer wieder spannend, also gerade so mit Blick auf ältere Jugendliche. Das Foto von einer Abi-Party, das möchte man vielleicht 2, 3 Jahre später nicht unbedingt mehr im Netz sehen. Was kann man denn da tun? Kann man solche Daten löschen?
Ja, tatsächlich haben wir seit 2018 das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also wenn es um rechtsverletzende Bilder geht, dann müssen die Plattformen löschen innerhalb von 24 Stunden. In dem Moment, wo es um eine ganz normale Abi-Feier geht und ich mal ursprünglich mit der Veröffentlichung einverstanden war, ist es schwierig. Da muss man im Einzelfall schauen, inwiefern sich jetzt mein Sinneswandel eingetreten ist und ich plötzlich möchte, dass das gelöscht wird, das Bild. Wenn ich irgendeiner Person gestattet habe, etwas zu posten, kann ich nicht ohne weiteres das nachher wieder rückgängig machen. Auch ganz wichtig zu wissen. Ich kann mir also nicht frei entscheiden, heute hü, morgen hot. Wenn ich sage, hier, wir feiern alle zusammen, wir haben möglicherweise sogar noch einen sogenannten Model-Release-Vertrag unterschrieben. Das ist eine Einverständniserklärung, dass man Bilder veröffentlichen darf. Ja, das ist bei Abi-Feiern oft so. Kann ich nicht in 2 Jahren sagen, raus damit wieder. Da komme ich eigentlich nicht mit weiter. Also da muss ich schon echt einen Schaden nachweisen, der mir entstehen würde, wenn das weiter online wäre. Wenn die Bilder heimlich gemacht worden sind, rechtsverletzend sind, dann kriege ich sie schon raus. Aber ansonsten eher schwierig.
Also Augen auf bei der Abi-Party? Oder?
Ja, absolut.
Okay, das war ja jetzt wirklich nur ein kurzer Ausflug so ins Netz, in den Bereich Internet und Recht. In dem Buch WTF, so tickt das Netz, finden wir ganz, ganz viele Beispiele. Und wie gesagt, ich fand das super, super spannend zu lesen, wie diese beiden Bereiche jetzt auch wieder zusammenpassen. Wenn du so drauf schaust, gibt es für dich eine Kurzformel, die Eltern und Jugendliche so beherzigen sollten, wenn es um die eigene Rechtssicherheit im Netz geht?
Ja, gibt es ein paar Sachen, die muss man im Kopf haben. Erstens, das ist ein Thema, was ich immer wieder auf dem Tisch habe als Anwalt. Klaut keine Bilder, Texte oder Videos. Nehmt nur Eigengemachtes, schon gar nicht von fremden Seiten. Damit verletzt man in aller Regel Urheberrechte, Nummer 1. Beleidigt niemanden im Netz und verbreitet über andere Personen keine Falschinformationen. Dann setzt euch nicht über den Willen anderer hinweg, wenn die das nicht wollen, dann macht es einfach nicht. Das wird nicht gut ausgehen und schon gar nicht bei irgendwelchen lustigen Fotos, die man selbst als lustig empfindet, aber die fotografierte Person eben nicht als lustig empfindet. Und passt auf, welche Verträge ihr im Netz eingeht. Da kann man immer wieder in eine Falle tappen, insbesondere wenn man noch jung, unerfahren ist. Und wenn was besonders günstig erscheint, ist meistens ein Haken dran. Und wenn man das beachtet, die paar Tipps, ist man relativ safe unterwegs.
Ja, ich bedanke mich sehr für das Interview. Wenn man jetzt mehr von dir hören, sehen möchte, wo kann man dich finden?
Da kann ich natürlich nur eins empfehlen, unseren YouTube-Kanal sich anzugucken. Einfach mal Christian Solmecke suchen bei YouTube oder ich glaube, wenn man das Wort Anwalt sucht, findet man auch Christian Solmecke sofort. Das ist ganz praktisch oder Kanzlei WBS. Und wer richtig mehr wissen will, geht auf unsere Kanzlei-Webseite. Da gibt es einen wöchentlichen Newsletter, den haben mittlerweile über 100.000 Leute abonniert und da haben wir diese Themen auch immer wieder im Newsletter drin, sodass man up to date bleibt. Ist ganz interessant, wenn man das sozusagen eher in der lesenden Fraktion ist und den Kindern kann man da ja dann den YouTube-Kanal empfehlen. Die gucken das eher, als dass sie sich irgendwas durchlesen, da bin ich mir ganz sicher.
Das stimmt. Das kenne ich auch so. Ja, vielen Dank. Wir haben uns heute, das war der zweite Teil zu WTF, der dritte Teil wird mit Nora Wunderlich stattfinden. Ich bedanke mich ganz herzlich, Christian, und sag tschüss.
Sehr gerne und tschüss.